Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen. Es ist nicht nur das größte Volksfest der Welt, für viele ist es das schönste. Das Oktoberfest, das in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfällt. Denn Abstand halten oder Mundschutz tragen auf der Wiesn, nun ja, undenkbar. Verkündet wurde die Absage vor Monaten und es ist nicht die erste. Insgesamt 25 Mal fiel das Oktoberfest seit Bestehen schon aus. Und doch, es schmerzt nicht weniger. Wir berichten über die Stimmung in München eine knappe Woche vor dem ursprünglich geplanten Start der Wiesn. Außerdem gibt es bei uns viele Stichwahlen und historische Ergebnisse. Wir fassen nochmal die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen für Sie zusammen. Und zwischen Antragsflut und Maßnahmenstopp, Jobcenter in der Corona-Krise. Gestern fanden in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen statt. Dabei ging es nicht nur darum, wer künftig die Rathäuser regiert. Es war auch ein politischer Stimmungstest in Corona-Zeiten und führte zu einigen historischen Ergebnissen. Zunächst zur CDU. Sie fuhr ihr schlechtestes Ergebnis seit 1952 ein. Zugleich bekam sie mit 34,3% die meisten Stimmen, bleibt also stärkste kommunale Kraft in NRW. Frage an unseren Landeskorrespondenten Moritz Küpper. CDU-Ministerpräsident Armin Laschet sieht sich historischer Stimmentiefstand hin oder her klar bestätigt in seinem Kurs. Warum?
Naja, ganz einfach, weil die CDU als stärkste Partei durchs Ziel gegangen ist. Auch, Sie haben es gesagt, wenn es das schlechteste Ergebnis eben für die Christdemokraten hier bei NRW-Kommunalwahlen seit 1946 war. Mit mir kann die Partei die CDU-Wahlen gewinnen, erfolgreiche Politik machen, so lautet Laschets Botschaft. Und von daher würde ich schon sagen, auch wenn er nirgendwo auf dem Wahlzettel selbst stand, dass dieses Wahlergebnis ihm hilft. Also stärkste Partei, Abstand auf die anderen Wettbewerber, SPD, Grüne etc. ist groß. Es gibt einige interessante schwarz-grüne Bündnisse. Und die CDU hat den Oberbürgermeisterposten in Essen im ersten Wahlgang verteidigt. Da lautet die Botschaft dann, wir können Großstadt und in zwei Wochen kann ja in Münster, in Köln, in Düsseldorf auch noch weitere Rathäuser dann letztendlich dazukommen. Vielleicht macht man sogar der SPD die Herzkammer Dortmund streitig. Das wären dann weitere Erfolge im Hinblick auf den Parteitag im Dezember, der ja nun stattfinden soll. Und Laschet hat diese Wahl gestern dann auch schon dazu verwendet, eine Botschaft, eine inhaltliche Botschaft im Hinblick auf diesen Parteitag zu senden.
Dass ein Kurs der Mitte richtig ist, das versteht jetzt möglicherweise auch jeder in der CDU.
Armin Laschet, kurz und deutlich.
Unbestrittene Gewinner sind aber die Grünen. Sie holten mit 20% ihr bestes Ergebnis bislang. Und in vielen Städten wie Köln, Bonn, Aachen stellen sie nun die größte Fraktion. Wie kommt es zu diesem Rekordergebnis?
Naja, die Grünen, sie profitieren, glaube ich, von der Schwäche der Sozialdemokraten und sie befinden sich generell im Aufwind. Sie strahlen eine gewisse Lust auf das Handeln, auf das Mitbestimmen, das Regieren aus hier in Nordrhein-Westfalen auf der kommunalen Ebene. Und sie haben wohl die richtigen, die gefragten Themen, so hat es zumindest Nona Neubauer, die NRW-Parteichefin der Grünen, für sich analysiert.
Wir haben mit dem Angebot, was unsere Kandidatinnen und Kandidaten in ganz NRW, im ländlichen Raum wie in den Großstädten geboten haben, nämlich die Herausforderungen der Zeit, die die Menschen beschäftigen. Wie bekämpfen wir die Klimakrise? Wie kommen wir zu einer anderen Verkehrspolitik? Wie halten wir zusammen in einer weltoffenen Gesellschaft, offensichtlich so überzeugend beantwortet, dass wir ein irrsinniges Vertrauen ausgesprochen haben? Insofern ist das für uns die gute Antwort. Es ist ein sensationelles Ergebnis für uns. Und wir freuen uns besonders, dass wir es ja auch geschafft haben, in einigen Großstädten, in Aachen, in Bonn, in Münster, voraussichtlich in die Stichwahl zu kommen.
Und da könnte es dann auch erstmals in Nordrhein-Westfalen Oberbürgermeisterinnen mit grünen Parteibüchern geben, eben wie gerade gehört in Bonn, in Aachen, aber auch in Wuppertal. Denn bei dieser Kommunalwahl, da durften ja auch Menschen ab 16 Jahren wählen und da waren die Grünen, das haben die Ergebnisse gezeigt, stärkste Kraft.
Grüner Auftrieb, aber was heißt das nun für die SPD? Die ist ja de facto noch zweitstärkste Kraft, aber sie hat ihr bislang schlechtestes Ergebnis im Land eingefahren.
Ja, der SPD-Bundesparteichef Norbert Walter-Borjans, der kommt ja aus Nordrhein-Westfalen, der hat gesagt auf bundesweiter Ebene, das Tal sei durchschritten. Auch hier in Düsseldorf haben die Genossinnen und Genossen von einer Trendwende gesprochen, zumindest wenn man Sebastian Hartmann, dem Landeschef hier an Rhein und Ruhr, so zuhört.
Man ist nie zufrieden, wenn man 7% abgibt, 8% abgibt im Vergleich zu der letzten Wahl, die allerdings auch einige Jahre zurückliegt. Das ist natürlich ein schmerzhafter Einschnitt. Man muss auch überlegen, wo wir herkommen, wenn wir mal berechnen, dass wir eine Europawahl hatten und auch Umfragewerte, die noch vor 10 Tagen ganz andere Ergebnisse vorausgesagt haben. Ein Landestrend täuscht auch immerhin weg, was in einzelnen Regionen für gute und starke Ergebnisse von guten Kandidatinnen und Kandidaten eingefahren wurden. Also ein Tag mit Licht, aber auch Schatten.
Aber ich würde sagen, deutlich mehr Schatten. Es gibt zwar Thomas Eiskirch in Bochum, Bernd Tischler in Bottrop, Amtsinhaber, die SPD-Amtsinhaber, die im ersten Wahlgang bestätigt wurden. Aber letztendlich zeigt sich ein Trend, der in den 90er Jahren hier begann, dass die SPD in ihrem Stammland kontinuierlich verliert.
In 2 Wochen heißt es vielerorts nochmal wählen gehen. Es kommt in 15 Städten zur Stichwahl bei den OberbürgermeisterkandidatInnen, darunter Düsseldorf und Köln. Was erwartet uns?
Naja, in Düsseldorf, der Landeshauptstadt, gibt es das Duell zwischen dem Kölner Stadtdirektor, dem CDU-Kandidaten Stefan Keller, der den SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel herausgefordert hat, auch direkt im ersten Wahlgang jetzt stärkster Kandidat wurde, Stefan Keller. Ich denke, dass er gute Chancen hat. In dieser Stadt gibt es schon eine Art Wechselstimmung. Insofern wäre das ein weiterer Erfolg für die CDU, ein prestigereicher Erfolg in der Landeshauptstadt, künftig dann wieder den Oberbürgermeister zu stellen. Und ja, Henriette Reker, parteilos von Grünen und von Schwarzen, getragen in Köln. Sie muss in die Stichwahl, nur knapp in die Stichwahl. Sie selber hat gesagt, sie wollen keine Umfragen, sondern Wahlen gewinnen. Allerdings hatte sie, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass sie doch in eine Stichwahl müsste. Dennoch, sie dürfte wohl relativ deutlich dann gewinnen.
Es bleibt spannend. Moritz Küpper zu den Ergebnissen der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank. Es war der 21. April, 9:05 Uhr. Da sprach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zusammen mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter die längst erwarteten Worte: Wir haben uns entschieden, dass das Oktoberfest nicht stattfinden wird. Es tue weh, aber es sei kein normales Jahr, Zitat. Und mit Corona zu leben bedeute, vorsichtig zu leben. Schmerzen tut diese Absage auch jetzt noch immer, Monate später. Denn ursprünglich wäre es diesen Samstag losgegangen auf der Wiesn. Und mit der Absage verbunden ist schließlich auch ein geplatzter Umsatz von etwa 1 Milliarde Euro. Umsatz für Branchen, die derzeit ohnehin leiden, wie Schausteller, Gaststätten, Taxifahrer oder Hoteliers. Unser Korrespondent Tobias Krone hat sich umgehört, wie die Stimmung gerade in München ist.
Kies, Staub und brennende Spätsommersonne. Die Theresienwiese am Mittag ist ein trostloser Anblick. Ab und zu kommt hier ein Auto vorbei. Es steuert die Teststation für Corona-Infizierte an, die sie dieses Jahr hier aufgebaut haben. Ansonsten gähnende Leere. Die Wiesen ohne Oktoberfest, das ist dieses Jahr im Grunde nicht mehr als im Rest des Jahres ein Parkplatz ohne Autos. Normalerweise um diese Jahreszeit liefe hier zwischen Bierzelten, Achterbahnen und Karussells der Countdown für das größte Volksfest der Welt.
Also üblicherweise ist es so die letzte Woche natürlich vor Wiesnbeginn immer etwas aufregend. Wir haben noch die letzten Arbeiten zu tätigen im Festzelt. Da wird vieles noch angeliefert. Da kommen dann aber auch schon die ersten Mitarbeiter an in der Woche, werden eingeteilt. Also es ist ein reges Treiben, sagen wir mal so, wo die Vorfreude auch wächst, bis dann losgeht am Samstag.
Peter Inselkammer ist Festwirt im Armbrustschützenzelt und Sprecher der Wiesenwirte. Das Oktoberfest, Münchens 5. Jahreszeit, fällt Corona-bedingt aus. Und für Peter Inselkammer, dessen Familie seit 35 Jahren das Zelt bewirtet, ist es ein ungewohntes Gefühl.
Man kriegt so einen Blues, sage ich, so eine Art Wiesenblues im Vorfeld, den man sonst überhaupt nicht hat. Und das geht vielen Kollegen genauso, mit denen ich letzte Woche gesprochen habe. Also ein Gefühl, dass man ja nichts zu tun hat so richtig, ja. Was man eigentlich sonst gerne machen würde.
Natürlich haben auch die Wiesenwirte alle ihre regulären Wirtshäuser in und um München. Aber das große Geschäft mit den rund 6 Millionen Menschen, die das Oktoberfest in den gut 2 Wochen sonst besuchen, das macht dieses Jahr niemand von ihnen. Wie hoch der Verlust ist, darüber will der Wirt Inselkammer nicht sprechen. Insgesamt entgehen der gesamten Wirtschaft aber 1,5 Milliarden durch den Ausfall. Von der Standbetreiberin bis zum Taxifahrer. Verlierer seien alle.
Es geht natürlich los mit den Handwerksfirmen, die bei uns das Zelt aufbauen, die jetzt heuer auch nicht tätig sind. Angefangen bei denen, dann weiter bei den Beschäftigten, die wir dann im Zelt haben. Das sind die Musiker, das sind Bedienungen, das sind Köche, das sind Schankkellner, das sind die vielen Helfer.
Gegen Pandemie seien sie als Wirte auch nicht versichert. Immerhin, man habe keine Bestellungen stornieren müssen, sagt Wirtesprecher Peter Inselkammer. Denn abgesagt hatten es Oberbürgermeister Dieter Reiter und Ministerpräsident Markus Söder schon am 21. April. Da hätten sich alle drauf einstellen können. Und für die SchaustellerInnen schuf die Stadtverwaltung eine entzerrte Ersatzwiesen. Auf mehrere Plätze verteilt finden sich Riesenräder, Kettenkarussells und Wildwasserbahnen schon den ganzen Sommer über, zum Beispiel im Olympiapark. Am Sonntagabend ist hier einiges los. Dieser Münchner Freundeskreis hat gute Laune.
Jetzt auch mal ein bisschen ein Bier getrunken und dann Wein, ein Riesenrad gefahren mit der Wasserrutsche, genau. Ja, haben wir auch ein bisschen Spaß gehabt.
Ein bisschen einen Spaß, das heißt auf gut Deutsch, ein bisschen Trost gegen den Wiesenblues spendet der Ersatzrummel hier neben dem Olympiastadion schon. Nur eben die Tracht haben sie quasi aus Pietätsgründen zu Hause gelassen.
Normalerweise, wie oft sind Sie so auf der Wiesn?
7-8 Mal. Ja, nur mehr.
Ja, vor allem ist es ein Gerücht, dass die Münchner nicht aufs Oktoberfest gehen. Die gehen schon auch ständig aufs Oktoberfest. Also ein Jahr halten wir es vielleicht aus, aber nächstes Jahr müssen wir wieder drauf.
Es wird nur Wiesn geben, wir werden es überleben. Wenn alle gesund bleiben, ist es wunderbar. Und weil es keine Wiesn gibt, gibt es auch keinen Wiesn-Hit. Meinen gibt's ihn heute im nächsten Jahr.
Der Liedermacher und SPD-Stadtrat Roland Hefter war kreativ. Der Tenor seines Nicht-Wiesen-Hits: Das Oktoberfest ist unser Leben, die Gesundheit aber ist wichtiger.
Es wird so viel gemeckert und es wird so viel Corona-Gegner, die jetzt Gott, was weiß ich, da sie aufregen, weil die Wiesn nicht stattfindet oder überhaupt gegen diese ganzen Maßnahmen, dass sie Corona nicht weiter verbreitet, dann wollte man einfach ein Zeichen setzen. So schlimm wie es ist, sind wir froh, dass wir gesund sind. Wir stehen hinter der Entscheidung, auch die Wiesn abzusagen.
Statt dem Oktoberfest finden in diesen Tagen auf der Theresienwiese regelmäßig Demos von VerschwörungstheoretikerInnen und ImpfgegnerInnen statt. Roland Hefter widmet sein Lied lieber denen, die dieses Jahr wegen dem Wiesnausfall ein Loch im Geldbeutel haben werden, und denjenigen, die kreativ mit den Hygienemaßnahmen umgehen.
Wir München oder wir Bayern sind eigentlich keine depressiven Leute. Also die Situation ist, wie es ist, und jetzt machen wir alle das Beste draus, weil es bringt jetzt auch nichts, wenn man jetzt nur daheim sitzt und total traurig ist.
Um doch ein bisschen Wiesenfeeling aufkommen zu lassen, schenken dieses Jahr die Münchner Wirtshäuser das etwas stärkere Wiesenbier aus. Und dazu gibt es Musik. Und mit Abstand wird auch etwas Schunkeln drin sein.
Wiesenblues, Tobias Krone über München ohne Oktoberfest. Keiner da? Doch, wir sind erreichbar, telefonisch, per Mail und per Post. Dieser Slogan steht derzeit auf vielen Webseiten der Jobcenter in Deutschland. Denn bei vielen Hartz-IV-Empfängern geht die Angst um, kein Geld zu bekommen in der Corona-Pandemie. Sind doch in vielen Städten die Jobcenter für den Kundenkontakt geschlossen. Erst seit ein paar Wochen gibt es da und dort wieder persönliche Beratungstermine. Gearbeitet aber wurde trotzdem die ganze Zeit, nur eben digital und telefonisch. Und mit vielen zusätzlichen Aufgaben und einem großen Bearbeitungsstau durch Corona. Die Zahl der Anträge ist enorm gestiegen. Die Behörde muss fast 6 Millionen Menschen mit Geld versorgen. Maike Rademacher über das Jobcenter Berlin-Mitte in der Corona-Krise, ein halbes Jahr nach dem Lockdown.
Familie Müller mit Hans, Gertrud und Hanna möchte Arbeitslosengeld 2 beantragen. Heute wollen die drei den Antrag ausfüllen. Die Freude darüber ist ungefähr so groß wie vor einem Zahnarztbesuch.
Ein Comic-Video auf der App des Jobcenters Berlin-Mitte. Über die App können rund 54.000 Arbeitslosengeld II-Bezieher Termine buchen oder Anträge hochladen. Für das Jobcenter ist diese App ein Digitalisierungsschub. Es gibt sie erst seit Mitte Juli. Sie ist eine Antwort auf die Corona-Pandemie. Denn Mitte März schlossen nicht nur Geschäfte, auch alle 406 Jobcenter schlossen ihre Türen. Sie versorgen insgesamt fast 6 Millionen Menschen mit Geld oder Maßnahmen. In normalen Zeiten suchen allein in Berlin-Mitte tausende Menschen das Jobcenter ohne Termin auf, wie dessen Geschäftsführer Lutz Mania schildert.
Also bei uns sprechen normalerweise im Jahr 230.000 Menschen. Nur am Empfang vor 230.000 Menschen. 190.000 davon konnten wir am Empfang sofort klären. Das heißt, ich habe den Weg auf mich genommen, habe mich angestellt, manchmal in langen Warteschlangen. Das Anliegen hätte man anders auch klären können. Das haben wir reflektiert in dieser Zeit und uns überlegt, was wir tun können, auch in einer Zeit danach die Angebote wirklich so vorzuhalten, dass Kunden es auch tatsächlich alleine machen können.
Mit der App scheint das Berliner Jobcenter, eines der größten in Deutschland, eine Lösung gefunden zu haben. Schon in der ersten Woche wurde sie 500 Mal heruntergeladen. Ein bundesweites Angebot ist es nicht. Jedes Jobcenter entscheidet selbst, wie es sich aufstellt. Bisher haben nur 3 eine App entwickelt. Dabei sind kreative Lösungen dringend notwendig, denn eine Kommunikation mit den Arbeitslosen und ihren Familien ohne persönliche Treffen ist schwierig.
Vieles lief auch über E-Mail, wobei man hier sagen muss, dass die E-Mail-Zusammenarbeit eine sehr, sehr schwierige ist, weil der Datenschutz eigentlich dagegen spricht, dass wir auf E-Mails antworten. Also dass wir versucht haben, den Kunden telefonisch zu erreichen und wenn nicht, dann halt schriftlich.
Im März liefen die Telefone deswegen heiß. An einem Tag waren es sogar bundesweit 1,5 Millionen Anrufe. In Berlin-Mitte wurden 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kurzfristig für den Telefondienst geschult. Gefragt wurde nach allem, erzählt Arbeitsvermittlerin Julia Westermann.
Von Anrufern, die noch nie mit dem Jobcenter zu tun hatten, die sich nicht hätten vorstellen können, dass sie jemals an uns rantreten müssen, dass sie mal in diese Situation kommen, was dann natürlich auch ein Stück weit mit einem Schamgefühl verbunden war, bis hin zu Antragstellern, die Bearbeitungsstände erfragt haben, die einfach wissen wollten, gibt es das Jobcenter Berlin-Mitte gerade noch? Wird der Hausbriefkasten weiterhin geleert? Was ist mit meinem Arbeitsvermittler?
Zusätzlich waren die Jobcenter-Beschäftigten in die Bearbeitung von Kurzarbeitsanträgen für bundesweit über 7 Millionen Beschäftigte eingebunden. Hinzu kamen über 70.000 Anträge der sogenannten vereinfachten Grundsicherung für Soloselbstständige. Konflikte blieben dabei nicht aus und auch sonst lief es nicht immer reibungslos. Manche erhielten das Geld nicht rechtzeitig, andere die Bescheinigungen für die Mietübernahme nicht. Mittlerweile sind zwar persönliche Gespräche in vielen Jobcentern wieder möglich, allerdings nur mit Termin und nur in eigens eingerichteten Räumen. Die Pandemie brachte also mehr Klienten und die Bestehenden konnten zudem kaum mit Maßnahmen und Weiterbildungen versorgt werden. Hunderte Unternehmen und Verbände bieten normalerweise Kurse für die Arbeitslosen an, vom Training für Bewerbungen bis zur Umschulung. Zunächst durften nur digitale Angebote weitergeführt werden. Viele Träger kämpfen allerdings mit den finanziellen Folgen der Schließungen und Vorschriften. Die Bundesregierung unterstützt sie zwar mit Zuschüssen, über 2000 Anträge sind bereits bei der Bundesagentur eingelaufen, doch der Vorsitzende des Bundesverbandes beruflicher Bildung, Stefan Sondermann, rechnet damit, dass Maßnahmen wegfallen.
Auch mit Insolvenzen müssen wir rechnen. Wenn jetzt die viel beschworene und befürchtete zweite Welle kommt, sind wir mit den jetzigen Mechanismen definitiv schlecht aufgestellt.
Für die Zukunft beschäftigt die Jobcenter, wie sehr die Arbeitslosigkeit auch bei ihnen steigen wird. Noch greifen Kurzarbeit und das verlängerte Arbeitslosengeld eins. Die Kommunen, die die Jobcenter in Eigenregie oder zusammen mit der Bundesagentur betreiben, rechnen aber mit einem kräftigen Anstieg beim Arbeitslosengeld II. Die Sozialexpertin beim Deutschen Landkreistag, Irene Vorholz, warnt schon davor.
Wir werden eine weiterhin deutliche Zunahme von Arbeitslosenzahlen haben und die werden dann mit einem zeitlichen Puffer auch sich im SGB II bemerkbar machen. Und darauf wird der Bund entsprechend mit Finanzmitteln reagieren müssen. Also er muss die Eingliederungsbudgets und die Verwaltungsbudgets der Jobcenter dann deutlich aufstocken.
Im Jobcenter Mitte fragt sich Geschäftsführer Mania erst einmal, wie man die erreicht, die nun wochenlang kaum Kontakt zu Arbeitsvermittlern hatten und deren Maßnahmen ausfielen.
Eine große Herausforderung für uns wird es wirklich sein, Menschen nach längerer Abwesenheit wieder aufzuschließen, sich tatsächlich zu aktivieren und sich selbst anzufassen und sagen, ja, also ich will und wir finden einen Weg und das geht auch wieder letztendlich ein Stück weit vorwärts.
Maike Rademacher über die Arbeit der Jobcenter in der Corona-Krise. Und das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen.